schon helfen?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast Lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolas Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dein Nikolas.
Hey, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe mich neulich gefragt, wo ist denn eigentlich schon wieder diese Zeit hin? Wir haben ja mittlerweile schon Mai. Unfassbar. Also kam mir irgendwie wie gestern vor, dass ich die Februaraufnahmen gemacht habe. Aber so ist es wohl. Ich möchte heute mal anfangen mit Benachrichtigungen bzw. mit E-Mails, die ich bekommen habe. Und vorab erstmal vielen Dank für alle Nachrichten. Ich freue mich wirklich über jede einzelne und möchte auch jeden ermutigen, der mir gerne schreiben möchte, berichten möchte, Feedback geben möchte. Macht es gerne, traut euch, ich freue mich da wirklich drüber. Ich habe aber zwei bekommen, auf die möchte ich mal besonders eingehen. Und auf die erste, die ist vom Frank gekommen, der sich erstmal bedankt für meine Ambitionen, dieses Thema Dysthymie offen und ehrlich zu bearbeiten. Ja, gerne. Und er schreibt, er kennt die Dysthymie schon seit mittlerweile 50 Jahren. Also 50 Jahre hört sich für mich ja richtig schrecklich an. Ich habe ja, ich würde heute sagen, so 25 Jahre gebraucht, bis ich das Ganze in den Griff bekommen habe. Und er beschreibt aber auch die Probleme, die er hatte, dass er von Ärzten ernst genommen wird. Er hat dort gute Ratschläge und Johanniskrauttabletten bekommen, beziehungsweise der Hinweis, dass Eigendiagnosen vom Patienten gar nicht angenommen werden. Ja, es ist echt schade. Ganz pauschal kann man das für Ärzte natürlich nicht sagen. Ich glaube aber auch, dass es wirklich ein Problem ist, dass es keine einheitliche Regelung bzw. Behandlung von Ärzten gibt, was Depressionen und Unterformen dessen so gibt. Es ist sowieso spannend. Ich habe mich ja durch ganz viel Literatur gegraben und Dokumentation und also alles, was ich so an Informationen gefunden habe, auch durch Studien. Und viele Fachleute streiten sich ja immer noch, ist die Depression eine psychosoziale Erkrankung oder eine biomedizinische, also psychisch oder körperlich. Aus meiner Sicht ist da immer beides betroffen. Was den Ursprung gegeben hat, ist da vielleicht immer die Frage, was man natürlich auch ganz schwer klären kann, wo es genau herkommt, weil wir ja immer noch nicht genau wissen, was die Folgen sind. Aber alleine das ist ja noch nicht mal geklärt. Also alleine da sind sich noch nicht mal die Fachleute sicher. Wir haben in den letzten zwei Wochen das Thema Antidepressiva ja recht eingehend behandelt. Und also was da so zutage gekommen ist, hat mich echt auch total überrascht. Und wenn ich es dann aus der Richtung sehe, dann wundert es mich eigentlich nicht, dass wir, also ich spreche jetzt mal für Deutschland, nicht wirklich eine einheitliche Herangehensweise haben und dass es wahrscheinlich immer so ein bisschen vom Glück abhängt, ob der Arzt, zu dem du jetzt gerade gehst, sich auskennt oder sich damit beschäftigt hat, wirklich intensiv oder nicht. Wenn ich mit Ärzten selbst spreche, also gerade mit Allgemeinärzten oder die dann oft ja auch Hausärzte sind, die sagen ja, ich habe tatsächlich einfach sehr, sehr wenig Zeit nur noch dafür, mich da mit anderen Dingen zu beschäftigen, beziehungsweise habe ich ja sehr viele Krankheitsbilder, die ich auch abdecken muss und mich dann mit der Depression zu beschäftigen, die in meinem täglichen Ablauf nicht so häufig vorkommt, dafür habe ich die Zeit vielleicht einfach nicht. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Was ich allerdings sehr befremdlich fand, Frank, ist, dass du mit Johanniskraut-Tabletten versorgt wurdest, weil gerade die habe ich ja also die letzten zwei Wochen auch ein bisschen besprochen oder viel darüber herausgefunden. Und bei Johanniskraut-Tabletten ist es ja so, dass die ab einer gewissen Dosis auch antidepressiv wirken sollen. Beziehungsweise in Studien gibt es ja einige positive, einige weniger positive Ergebnisse, also mal wirkt's, mal wirkt's nicht. Und da kann ich ja auch noch mal so ein bisschen zitieren aus dem Buch von dem Professor Pschorr, das wir auch in den letzten zwei Wochen besprochen hatten, beziehungsweise mit dem ich ja ein Interview geführt habe, der da auch das Johanniskraut beschreibt. Und da steht drin, dass es wird angenommen, dass die antidepressive Wirkung bei Johanniskraut vor allem auf den beiden Inhaltsstoffen Hyperforin und Hypericin beruht. Und Hypericin zum Beispiel hemmt die Serotonin- und die Noradrenalin-Wiederaufnahmepumpe. Genau das Gleiche, was also ein Antidepressiva auch macht. Also im Prinzip ist es ja dann nichts anderes, nur in pflanzlicher Form, was ein ganz normales Antidepressiva, das eben Serotonin- und Noradrenalin-Wiederaufnahme hemmt, auch macht. Also es ist eigentlich kein Unterschied. Das Problem dabei, was er beschreibt, ist eben, dass es pflanzlich ist und bei pflanzlichen Stoffen ja noch ganz viele verschiedene andere Wirkstoffe enthalten sein können, die sich bei jedem Menschen wieder anders auswirken können. Daher kommen vielleicht auch diese verschiedenen Studien, die einmal super negativ waren, einmal super positiv. Und das habe ich auch in mehreren Büchern jetzt schon gefunden, dass pflanzliche Heilmittel auf der einen Seite ganz, ganz gehypt werden, was vielleicht auch gut ist, also da habe ich mich noch nicht so tief eingelesen. Was ich aber tatsächlich auch ein bisschen problematisch finde, ist, dass man pflanzliche Heilmittel immer als viel besser einstuft. Und tatsächlich ist es ja so, wenn ein chemischer Stoff gezielt auf etwas eingesetzt werden kann, dann hat er ja den Vorteil, dass er diese ganzen Nebenwirkungen oder diese pflanzlichen Wirkstoffe, die zu Hunderten in so einer Pflanze drinstecken können, eben nicht hat und eben diesen ganzen Nachteile nicht mitbringt, weil mein Körper das ja ganz anders aufnehmen kann als ein anderer vielleicht. Also was bei mir wirkt, muss bei einem anderen nicht wirken. Und ich finde auch die Vergleiche da immer ganz lustig mit gewissen Pilzen, die man nicht essen sollte, weil man sonst daran stirbt. Also das ist ja auch was Pflanzliches. Pflanzlich ist nicht immer gleich gut. Möchte natürlich aber auch sagen, es ist nicht immer gleich schlecht. Ich ordne das jetzt nochmal ein, Johanniskraut-Tabletten zu geben und zu sagen, nehmen Sie mal das, probieren Sie mal das, ohne darüber aufzuklären, in welcher Form die wirken und warum, ist natürlich immer auch schwierig. Also es sollte einfach immer aufgeklärt werden darüber, was soll ich nehmen, warum soll ich das nehmen und was ist dann am Ende so der fachliche Rat, die fachliche Einschätzung. Und dann kann man sich aussuchen, soll ich das nehmen, kann ich das nehmen oder eben nicht. Und das ist es, was ich kritisiere. Das ist, was einfach nicht passiert. Wie gesagt, einige Ärzte meinten, sie haben einfach die Zeit dafür nicht, also für so eine ausführliche Aufklärung. Jetzt so gerade die Allgemeinärzte, so im alltäglichen Stress der Praxis. Und auf der anderen Seite sage ich natürlich aber auch, viele Betroffene sind da einfach zu leichtfertig unterwegs und informieren sich selbst nicht darüber, was es denn eben gibt, was sie da eigentlich nehmen und was es vielleicht mit ihrem Körper macht. Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich noch sagen, ich habe auch mal Johanniskraut-Tabletten ausprobiert, auch ohne ärztliche Überwachung. Und ich weiß noch, eine Ärztin hat es dann mal untersucht und bei mir sind die Leberwerte enorm nach oben geschnellt, was natürlich auch wieder negative Folgen haben kann. Also auch Johanniskraut sollte man nicht einfach so einwerfen, vor allem diese Dosis, die man braucht. Ich glaube, das waren ungefähr 900 Milligramm bei Johanniskraut-Tabletten. Das braucht es ja schon, um überhaupt diese antidepressive Wirkung erzielen zu können. Also so war mein letzter Stand auf jeden Fall. Und das ist dann natürlich schon eine Dosis, da kann man auch beim Arzt kontrollieren, ob da irgendwas körperlich sich verändert. Worauf ich aber letztendlich wirklich hinaus will, lieber Frank, du beschreibst da ein Problem, dass du Dysthymie seit langem kennst und nicht richtig ernst genommen wirst. Und ja, das beschreiben sehr viele. Und ich glaube, das Ding ist, jeder, der sich damit belastet fühlt, ob es jetzt eine Dysthymie oder eine normale Depression ist, es ist schade, dass es ganz oft so ist, dass wir da nicht ernst genommen werden, dass viele sich nicht auskennen oder dass man vielleicht sogar falsch beraten oder behandelt wird, das kommt vor. Ich appelliere allerdings, ich habe da wieder meinen Spruch, wir können den Wind nicht ändern, die Segel können wir aber anders setzen. Das heißt, der Wind ist in dem Fall das, was die Menschen um uns herum machen, was die Ärzte von sich geben, was die Therapeuten eben als Behandlung ansetzen. Und wenn das bei uns nicht hilft, wenn wir uns nicht ernst genommen fühlen, dann gehe ich eben woanders hin und oder versuche selbst aktiv zu werden, insofern das gerade episodentechnisch natürlich geht, selbst aktiv werden und sich selbst aufklären darüber, was kann ich tun, was hilft mir, ein System aufzubauen, eine Struktur aufzubauen, Routinen aufzubauen und wirklich dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Das ist nach meiner Erfahrung wirklich wichtig, so in diese Selbstwirksamkeit zu kommen. Ich kann alle verstehen, die da gerade vielleicht noch sind und sagen, oh, mir hilft keiner und wann hört es auf? Es hört dann auf, wenn ihr bereit seid, für euch selbst etwas zu tun. akzeptieren, dass es so ist. Das ist schon mal ganz wichtig, finde ich. Akzeptieren, dass es auch in Ordnung ist, dass man eine Erkrankung hat. Das kann einfach jeden treffen. Aber dann auch wirklich selbst wirksam für sich die Dinge finden, die einem helfen. Die Ärzte finden, die einem ein Gefühl geben, dass sie kompetent sind und einem helfen wollen. Den Therapeuten finden oder die Methoden, Strukturen, Routinen aufbauen, die es eben braucht. Das ist, wenn ich mit meinen Klienten arbeite und eben diese Strukturen aufbreche, Routinen aufbaue und sage, hey, schau mal, was genau machst du denn gerade für dich? Und wir decken dann ganz oft auch auf, dass es total schädlich ist, was die Leute am Anfang, wenn ich beginne, mit denen zu arbeiten, machen. Und wir bauen dann einfach neue Dinge auf. Dann merke ich einfach, dass es plötzlich funktioniert. Plötzlich fühlen die sich besser. Und einfach nur deswegen, weil wir mal die Routinen durchbrochen haben. Und ich glaube dabei immer, dass auch dieses schnelle Besserfühlen, das da stattfindet, daher kommt, dass man eben merkt, hey, ich kann ja tatsächlich was tun. Ich habe das ja selbst in meiner Hand, zumindest bis zu einem gewissen Punkt, wie ich mich fühle, wie ich meine Tage so verbringe und wie es eben weitergeht. Also es gibt wieder so eine Hoffnung und eine Zuversicht und ich denke, die setzt ja sowieso wieder Kräfte frei, die gar nicht mehr geplant waren oder die gar nicht mehr erwartet werden im eigenen Leben. Also als Schlusssatz, verlasst euch nicht auf das ärztliche oder therapeutische System. Das ist nicht wie bei einem Knochenbruch, dass es da eine Richtlinie gibt und man weiß heute so und so wird der behandelt, dass er bestmöglich heilt. Es ist eben noch ganz im Dunkeln oder total im Dunkeln, wie so eine Depression aussieht, was eine Dysthymie ist und nicht jeder weiß da auf dem aktuellen Stand, was das Beste ist und wie man am besten damit umgeht bei Patienten. In diesem Sinne, liebe Grüße Frank. Und gute Besserung. Die zweite Nachricht, die ich bekommen habe, kommt von der Annette. Vielen Dank auch für deine Nachricht. Und da waren zwei Fragen drin oder eine Frage. Ich muss gerade noch mal kurz nachgucken. Genau, sie hat geschrieben in Verbindung zu den letzten beiden Folgen über Antidepressiva. Gibt es denn eigentlich auch Studien zu den Absetzsymptomen bzw. Nebenwirkungen bei Antidepressiva und Placebo-Medikamenten. Also haben auch Probanden aus der Placebo-Gruppe Absetzschwierigkeiten oder tatsächlich nur die Menschen, die wirklich das Antidepressiva erhalten haben. Existiert hierzu auch eine Studie. Also es ist so, dass immer dann, wenn, oder was ich jetzt bisher herausgefunden habe, immer dann, wenn Studien gemacht wurden zu Absetzschwierigkeiten, was ja ganz oft in diesen Studien sowieso mitgemacht wurde, wurden natürlich auch die Absetzsymptome festgehalten. Natürlich auf jeden Fall bei den Menschen, die die Antidepressiva wirklich erhalten haben. Und es gibt ja in diesen Studien immer diese Kontrollgruppe, die ein Placebo bekommt. Und auch dort wird ja festgehalten, wie fühlen die sich, welche Absetzsymptome haben die vielleicht, obwohl es eigentlich pharmakologisch keine geben kann, weil sie ja kein aktives Medikament bekommen. Und tatsächlich ist es so, dass man in diesen Meta-Analysen herausgefunden hat, dass auch die Placebo-Gruppe Absetzsymptome hat. Also da wird dann auch von Schwindel, von Kopfschmerzen gesprochen. Es war so, dass die also Absetzsymptome hatte und ich würde es jetzt einfach so persönlich so ausdrücken, die Absetzsymptome waren nämlich ein bisschen schwächer als die von der Antidepressiva-Gruppe. Ich glaube, also man kann es so zusammenfassen, dass die Placebo-Gruppe, die hatten ja auch gute Effekte, also die hatten ja auch positive Wirkungen und die ein bisschen, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger als die Antidepressiva waren. Also viele Antidepressiva-Studien gehen ja auch negativ aus, also das Placebo ist da ja auch wirksamer gewesen, komischerweise. Und die Absetzsymptome waren dann auch immer ähnlich hoch oder niedrig, je nachdem, wie gut die Studie ausgefallen ist. Also insgesamt war es so, dass die Absetzsymptome bei beiden Gruppen aufgetaucht sind, bei den Placebo-Gruppen nur ein bisschen schwächer. Zum Placebo an sich, also ich beschäftige mich gerade ziemlich intensiv mit dem Placebo-Effekt, weil ich das sehr spannend finde, dass dieser Effekt ja eigentlich das erklärt, was immer so im Dunkeln bleibt, also warum gewisse Dinge wirken. Ich habe mich da auch mit einigen, ich nenne es jetzt mal dubiosen Behandlungsmethoden also so Alternativmethoden, ich will es jetzt gar nicht direkt benennen, beschäftigt und gedacht, irgendwie, wie soll das denn funktionieren? Also es gibt ja auch so Handauflegen und solche Sachen. Und wenn das jemand nutzt, ich will da auch gar nicht drüber meckern, ich habe mich nur immer gefragt, wie funktioniert das? Und mittlerweile ist relativ bekannt, oder der Placebo-Effekt ist dadurch, dass der ja fast immer in solchen Studien benutzt wird, so gut erforscht, dass man eben weiß, dass alleine dieser Placebo-Effekt ausreicht, dass es eine Besserung gibt, dass eine Besserung eintritt und dass dieses positive Gedankentum, das man dann aufbaut, weil man ja gerade irgendwie eine Behandlung bekommt, weil einen jemand berührt, weil sich jemand um einen kümmert, tatsächlich dazu führt, dass im Körper sich auch positive Heilungswirksamkeiten ergeben. Ich versuche da auch gerade schon wieder einen Experten zu bekommen und möchte das weiter verfolgen, weil es wirklich wahnsinnig spannend ist. Und ich habe das ja auch letzte Woche, glaube ich, schon mal mit dem Placebo-Effekt gesagt. Also egal, was ihr macht, wenn ihr dran geht mit dem Gedanken, na, vielleicht wirkt es ja, mal gucken und na, wahrscheinlich eh nicht, dann könnt ihr es auch lassen, weil dieser Effekt dann auch gar nicht wirken kann. Sondern wenn ihr was macht, dann geht erstmal mit einem positiven Gedanken ran und sagt, das wird mir helfen. Muss ja nicht toxisch positiv sein, also dieses, es wird mir auf jeden Fall helfen und dann bin ich nach 3 Wochen enttäuscht, sondern ich mache das jetzt und gehe zumindest nicht so ran, dass ich sage, es wird eh nichts. Dann wird es vielleicht oder wird es wahrscheinlich auch nichts. Wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, was sind denn Absetzsymptome? Also wenn man Antidepressiva eine Zeit lang einnimmt, dann soll man die ja ausschleichen, also langsam absetzen. Bitte niemals sofort absetzen, immer mit dem Arzt auch begleitet, weil das auch körperliche Probleme nach sich ziehen kann, wenn man die absetzt. Also kann sich körperlich auch irgendwas negativ auswirken. Und wenn es wirklich zu schlimm wird, kann so ein Psychiater euch auch vielleicht auf ein anderes Medikament umstellen, das es dann leichter macht, abzusetzen. Gerade mein Medikament, das ich eingenommen habe, Venlafaxin, ist super krass, es ist einfach sehr, sehr, hat sehr, sehr krasse Absetzsymptome. Und es gibt ganze Facebook-Gruppen über Antidepressiva abzusetzen. Aber Venlafaxin explodiert da überall, weil es einfach fast jeden trifft oder jeden trifft und irgendwas auslöst, das immer so ein heftiges Absetzsyndrom hervorruft. Also es ist keine Sucht danach, weil ich will das ja nicht mehr einnehmen, sondern es löst bei mir beim Absetzen eine Depression aus. Vor 2 Jahren lag ich mal wirklich wieder in so einer ganz bösen depressiven Episode durchs Absetzen, weil dieses Medikament einfach irgendwie vielleicht, zu schnell den Spiegel senkt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Jedenfalls bringt es, also hat es bei mir diese Trauer, diese unglaubliche Trauer und Hoffnungslosigkeit zurückgebracht. Und es hat es wahnsinnig schwer gemacht, da alleine durchzugehen. Bei jedem können sich da andere Absetzsymptome zeigen. Manche haben auch ganz krass körperliche Probleme, Schwindel oder denen ist dann übel für mehrere Wochen. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und bei mir waren es eben eher so diese psychischen Probleme, die ich wieder hatte. Und ich glaube, dass es für manche Menschen, denen es genauso geht wie mir, wirklich hilfreich sein kann, da klinisch begleitet zu sein, zumindest 1-2 Wochen oder so, wirklich mit Spezialisten, die einem helfen und die einem vielleicht auch eine kleine Beruhigung geben können, wenn es zu schlimm wird. Also ich kann mich da echt an Tage erinnern, da bin ich auf und ab getigert und bin alle 15 Minuten in Tränen ausgebrochen und dachte, ich krieg's gar nicht mehr hin, krieg mein Leben nicht mehr auf die Reihe. Dann, Annette, du hattest noch eine zweite Frage zu meinem Kumpel Undefined, der oder dessen Podcast gerade still liegt, seit fast einem Dreivierteljahr hört und liest man nichts mehr von ihm. Und ich mache mir etwas Sorgen, schreibt sie, ja. Da musst du dir, glaube ich, keine Sorgen machen, denn er ist ziemlich beschäftigt. Ich habe ihn im Januar oder im Februar haben wir mal wieder einen Call gemacht, so einen Kaffee getrunken, virtuell miteinander. Da ging es ihm nicht so gut, weil er, ich sag mal, so ein bisschen in seinen To-Do-Listen festhing und sehr viel auch beruflich zu tun hatte. Er sagt, es macht schon Spaß, hat Erfolg, aber es fordert ihn auch sehr. Und was ich natürlich empfehlen kann, wenn du da interessiert bist, er hat ja einen Instagram-Kanal und da kommt schon jede Woche mal so ein Post, wie es ihm geht oder was er so macht. Gerade gestern kam ein Post von ihm, der ein bisschen rührend war. Also ihm geht's den Umständen entsprechend gut. Es ist ja auch jemand, der an einer chronischen Depression leidet. Und an Andy habe ich so kennengelernt, dass er auch sich irgendwie so neigt, so ein bisschen zu überfordern manchmal. Und dann kann das natürlich gerade mit so einer Dysthymie dazu kommen, dass man dann wieder ein paar Tage der Erholung braucht, so eine Zwangserholung. Und wenn man dann das Mindset nicht hat und akzeptiert und sagt, ich ruhe mich jetzt aus, das ist jetzt in Ordnung, weil ich habe mich vielleicht auch überlastet, dann schlägt es natürlich umso härter zu. Wobei ich das natürlich auch verstehen kann, wenn man dann beruflich gefordert ist oder selbstständig ist und die Arbeit irgendwie am Schreibtisch wartet oder eben was auch immer für eine Arbeit wartet, dann ist das schon auch hart gedanklich oder mental. So, also nochmal vielen Dank, Frank, vielen Dank, Annette, und nochmal der Appell an alle anderen, schreibt mir wirklich gerne mit euren Fragen, mit euren Anregungen oder was auch immer ihr mir schreiben möchtet. Ich freue mich über jeden Einzelnen und beantworte auch so gut es geht alles. Dann wollte ich mich heute mal einem anderen Thema nähern, und zwar, ich nehme heute die Folge auf und bald ist Muttertag. Und weiß nicht, wie für euch der Muttertag ist, also vielleicht bist du eine Mutter, vielleicht hast du eine Mutter, vielleicht hast du auch keine mehr, wie ihr Muttertag verbringt. Ich verbringe Muttertag so, als wäre es ein ganz normaler Tag. Weil bei mir gibt es da einfach im Moment wenig zu feiern. Mit meiner Mutter habe ich gar keinen Kontakt. Und ansonsten ist jetzt auch um mich herum niemand, der das groß feiert. Deswegen ist das für mich ein ganz normaler Tag. Ist doch immer ein Sonntag, oder? Es wird ein ganz normaler Sonntag sein und ich werde da nicht viel machen. Was mich aber auf den Gedanken gebracht hat, dass es ja so diesen Spruch gibt, Familie ist das Wichtigste. Und dieser Spruch hat mich irgendwie schon immer gestört. Beziehungsweise ich habe ihn auch nie so richtig verstanden. Schon so in der Jugend habe ich den ganz oft gehört. Und ich weiß noch, da hatte ich mit meiner Mutter manchmal Streitigkeiten, so in meiner Teenagerphase natürlich auch. Und dann hieß es auch immer, egal welcher Streit gerade war, egal wer im Recht war oder nicht, hieß es immer, er behandelt deine Mutter nicht so. Und ich habe gesagt, warum? Also erstens, wir diskutieren ja nur, und zweitens, was ist das Problem? Na, das ist doch deine Mutter. Und das war es aber auch. Also das Argument ist einfach, das ist deine Mutter. Und ich dachte ihm, okay, und was hat es jetzt damit zu tun, dass sie vielleicht aus meiner Sicht im Unrecht ist oder nicht? Oder warum soll ich jetzt immer nachgeben? Oder warum soll ich denn die Menschen allgemein aus meiner Familie ehren, wenn die das mit mir gar nicht machen? Also ich war da super rebellisch und habe mir gedacht, na gut, also wenn du gut zu mir bist, bin ich auch gut zu dir. Wenn du nicht gut zu mir bist, dann sehe ich es nicht ein, gut zu dir zu sein. Also so in meinem jugendlichen Wahn habe ich das gedacht. Und ich habe das eigentlich immer so durchgezogen. Ich habe mich immer gefragt, warum gibt es diesen Spruch, Familie ist das Wichtigste, behandle uns auf der anderen Seite dann aber gar nicht so. Also ich habe wirklich die heftigsten Geschichten so innerhalb meiner Familie erlebt, was Vertrauen, was Zuverlässigkeit angeht. Das habe ich bei Freunden gar nicht erlebt zum Beispiel und dachte, warum ist denn Familie dann das Wichtigste? Also, und da gibt es dann auch die Argumente, ja, die Familie ist immer da. Und ja, das mag in einigen Familien vielleicht auch so sein. Es gibt vielleicht auch Familien, die total miteinander harmonieren, die gut miteinander sind, die schöne Zeit miteinander haben, die sich in absolutem Vertrauen und Zuverlässigkeit gegenseitig helfen. Ich habe das halt so nicht kennengelernt oder also zumindest von den Personen, von denen ich es wirklich erwarten hätte dürfen, nicht. Also ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Und dann finde ich, sollte man diesen Spruch, Familie ist das Wichtigste, einfach mal löschen. Wirklich, der ist völliger Schwachsinn. Ich kann es nicht anders sagen. Familie ist nicht das Wichtigste. Vor allem dann, wenn du keine Familie hast oder wenn du eine Familie hast und sie benimmt sich nicht wie eine Familie, dann ist Familie nicht das Wichtigste. Und für mich war es deshalb auch nie tatsächlich das Wichtigste. Für mich waren Freunde immer mindestens auf Augenhöhe. Also selbst als ich Familie noch viel um mich herum hatte, heute ist es nicht mehr so. Und manchmal sogar eher drüber angesiedelt, weil meine Freunde für mich da waren. Weil meine Freunde mit mir Nee, für mich da waren reicht eigentlich. Wenn ich umgezogen bin zum Beispiel, da waren immer meine Freunde da und haben getragen. Wenn ich schöne Zeiten, schöne Erlebnisse hatte, da waren immer meine Freunde um mich rum. Irgendwie hatte ich meine Familie kaum um mich, wenn irgendwie was Schönes passiert ist. Und nehmen wir vielleicht meine jüngere Schwester noch aus, mit der hatte ich noch einige schöne Erlebnisse, aber mit allen anderen war es dann schwierig. Und leider ist auch so, dass meine Familie kein großes Verständnis dafür hatte, dass ich irgendwie so ein bisschen anders funktioniert habe als der Rest. Bei mir ist es so, ich möchte die Dinge gerne verstehen, ich möchte gerne offen über alles reden können, ich möchte direkt sagen können, was los ist und ich möchte auch einfach Konflikte klären im Sinne von, wir sprechen darüber, was habe ich für eine Meinung, was hat der andere für eine Meinung und dann finden wir einen Konsens oder wir einigen uns darauf, dass wir zwei verschiedene Meinungen haben und leben trotzdem gut miteinander und gehen halt in diesen Themen, die uns einfach unterscheiden, ein bisschen vorsichtiger miteinander um. Das gibt es bei meiner Familie irgendwie nicht so, sondern da hat man eine Meinung und dann wird sich da angepöbelt und dann sagt man, okay, jetzt ist wieder gut und sagt einfach nichts mehr dazu. Und dann müsste ich das in mich reinfressen und da hatte ich irgendwann keine Lust mehr drauf. Also, weil es auch für mich nicht gut ist. Es ist für Menschen mit, schon für gesunde Menschen ja schon nicht gut, das auch alles in sich reinzufressen. Und ich glaube sogar, dass Familie ein Puzzleteil, ein großes Puzzleteil sogar bei einer Depression sein kann oder ganz oft auch ist. Und so ist auch meine Erfahrung, wenn ich Menschen begleite, die mit Depressionen belastet sind. Sehr häufig ist es so, dass ich meinen Klienten auch empfehle, beziehungsweise mit denen auch so rausarbeite, dass es vielleicht mal ein Gespräch mit gewissen Personen aus der Familie geben sollte und die vielleicht einfach mal sagen, was sie stört oder was sie so wahrnehmen oder warum sie sich vielleicht nicht wohlfühlen gerade. Und da höre ich auch eben dann oft diese Glaubenssätze. Ne? Familie ist doch das Wichtigste, aber das ist doch meine Mutter. Ja, deine Mutter hat dich auf die Welt gebracht, hat es wahrscheinlich oder häufig mit dem Vater entschieden, manchmal auch nicht, und hat dann für dich gesorgt. Und ja, dürfen wir dafür dankbar sein? Also ja, bis zu einem gewissen Punkt oder darüber hinaus, für das Kümmern darf ich natürlich auch dankbar sein bei meiner Mutter. Aber nichtsdestotrotz haben die mich doch in diese Welt geworfen und die haben sich doch ausgesucht, hier so ein wehrloses Kind in die Welt zu setzen. Ja, dann versorgt mich bitte auch und erzieht mich bitte auch ordentlich. Also das darf ich doch auch fordern. Gibt's ja auch beide Seiten. Und naja, was das angeht, möchte da nicht zu tief gehen, aber ja, bin ich jetzt nicht so glücklich mit, was ich damals erlebt habe. Und deshalb sage ich immer, löscht bitte diese Glaubenssätze. Wenn für dich die Familie das Wichtigste ist, super. Und wenn sie dich auch so behandelt, umso besser. Wenn du aber glaubst, die Familie ist das Wichtigste und du wirst gar nicht so behandelt und du fühlst dich nicht wohl, dann überdenk das vielleicht nochmal, ob du da Gespräche führen kannst oder ob dir das wirklich gut tut. Denn, das kann ich auch sagen, ich habe mir sehr, sehr schwer getan, mich von gewissen Menschen in meinem Leben zu trennen. Da gehört zum Beispiel auch meine Mutter dazu. Aber es hat einfach gut getan. Wir sind einfach nicht kompatibel miteinander. Wir funktionieren einfach komplett anders. Und dann ist es vielleicht auch gut so, dass wir keinen Kontakt haben, weil sie für mich dann einfach nicht gut ist, ich mich ständig aufregen würde und ich bin doch umgekehrt auch für sie nicht gut. Sie versteht mich nicht und für sie ist alles, was ich sage, einfach ein Gemecker oder ja, sie denkt auch, ich bin nur dazu da, um sie zu ärgern. Und deswegen ist es für beide gut, dass wir da einen Schlussstrich gezogen haben. Also, wie gesagt, glaub diesen Blödsinn nicht, sondern diese Glaubenssätze funktionieren sowieso nur für die Allgemeinheit und zwar immer dann, wenn es für irgendjemanden gut ist, also Familie ist doch das Wichtigste, funktioniert vor allem für Familienmitglieder, die sich scheiße verhalten und irgendwie nicht wollen, dass der Kontakt abgebrochen wird. Ja, für diejenigen, die schlecht behandelt werden, funktioniert ja dieser Spruch gar nicht. Also guck da, dass du deine eigenen Sprüche entwickelst und umgib dich mit Menschen, die wertschätzen, dass du da bist. Umgib dich mit Menschen, die, wenn du auftauchst, ein Strahlen in den Augen haben und sich freuen, dich zu sehen. Es ist völlig in Ordnung, nicht zu denken, dass Familie das Wichtigste ist, sondern dass es einfach Menschen im Leben gibt, die für einen super wichtig sind. Aber das muss nicht die Geburtsfamilie sein oder die Verwandten, die jetzt blutsverwandt sind. Es ist völlig okay, nicht so zu denken. Es ist völliger Quatsch, diese festen Glaubenssätze zu übernehmen. Also mein Appell, überleg dir, wer deine echte Familie ist oder sein kann. Wertschätze die, sei für die da und lass alles andere, was dich vielleicht negativ belastet, was mit Familie zu tun hat, fallen. Mir und ich wirklich bei jedem einzelnen meiner Klienten, wenn wir dieses Thema hatten und die das fallen gelassen haben, ging es damit wesentlich besser. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch natürlich einen tollen Muttertag, einen tollen Sonntag oder wie auch immer. Und schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt oder wie ihr das verbracht habt, was der Muttertag für euch bedeutet oder was er mit der Depression für euch bedeutet. Ich freue mich wieder. Vielleicht erinnert ihr euch auch noch an letzte Woche. Ich habe letzte Woche mal über das Funktionieren gesprochen, das ganz viele Menschen in Depressionen kennen. Also einfach so mit einer Maske morgens aufstehen und versuchen zu lächeln, versuchen durchzuhalten, versuchen alle Jobs, die es so gibt, alle Verantwortungen irgendwie durchzuziehen und gar nicht mehr hinterfragen, also überhaupt gar nicht mehr in der Lage sind zu sehen, dass das alles total schädlich ist. Und da habe ich mir gedacht, dazu gehört auch, und da möchte ich heute mal ein bisschen drüber sprechen, ein bisschen Impulse setzen für euch, eine gewisse Fremdbestimmung, die ich immer wieder feststelle bei Menschen mit Depressionen. Also sich fremdbestimmt fühlen. Das ist ja sowieso etwas, was total schädlich sein muss auch, so eine Fremdbestimmung. Weil wenn ich, und Achtung, Fremdbestimmung bedeutet nicht, dass mir ein anderer sagt unbedingt, was ich zu tun habe. Also das kann auch passieren, aber eine Fremdbestimmung kann ja auch sein, dass ich denke, ich habe etwas zu tun, was andere von mir erwarten, das aber nie ausgesprochen haben. Und dazu passt ja auch das Thema Familie, das ich gerade hatte sogar. Ne? Also wenn ich glaube, meine Mutter zum Beispiel hat jetzt die Erwartung, dass ich heute mit einem Blumenstrauß zu ihr komme und ich muss diese Erwartung erfüllen, weil ich mich von diesem Gedanken noch gar nicht getrennt habe, dass wir nicht füreinander gut sind und uns gehen lassen dürfen und dass das völlig in Ordnung ist, was ich mache. Ja, dann gehe ich vielleicht mit einem Blumenstrauß zu meiner Mutter und sage, hey, alles Gute zum Muttertag, fühle mich aber gar nicht danach und bin dadurch fremdbestimmt. Also ich würde gerne einen Sonntag erleben ohne Stress. Was mache ich? Ich gehe doch zu meiner Mutter mit einem Blumenstrauß und habe Stress. So, bin ich fremdbestimmt. Im Beruf zum Beispiel, ganz klar ist man da auch ein bisschen fremdbestimmt. Ne? Man muss zu einer gewissen Zeit aufstehen, hat dann ganz oft Vorgesetzte, die auch Erwartungen an einen haben. Und da ist es auch so im Beruf, wenn man sich nur fremdbestimmt fühlt und jetzt irgendwie nicht so richtig tolle Freude an seinem Arbeitsplatz hat, ist es natürlich auch wieder so ein kleines Puzzleteil, das dazu führen kann, dass man in depressive Verstimmungen, vielleicht auch Episoden rutschen kann. Also ein gewisses Selbstbestimmungspotenzial sollte schon da sein. Fremdbestimmung kann auch aufkommen, wenn ich zum Beispiel Schulden habe. Ja, dann muss ich natürlich vielleicht irgendwas abarbeiten oder irgendwie einen zweiten Job machen oder ich habe halt eben diese Schulden, die mich belasten, vielleicht auch sehr stark belasten, weil ich drüber nachdenke, wie soll ich das zurückzahlen und was ist, wenn ich den in Anführungsstrichen Job verliere, was ist, wenn ich den Auftrag nicht bekomme. Also es kann auch sein, dass ich mir im Beruf zum Beispiel totalen Stress mache, weil ich Schulden habe. Und ständig in so einem Kreislauf bin, oh, was passiert, wenn, was ist das, was ist, wenn ich da einen Fehler mache und habe dann Angst, dass ich vielleicht gekündigt werde oder so. Also das kann auch zu einem super Dauerstress führen. Und eine Fremdbestimmung ist ja immer auch durch die eigenen Erwartungen, die ich an mich habe und die ich aber auch denke, dass das Außen diese Erwartungen an mich hat. Da denke ich immer an die Perfektionisten zum Beispiel. Die haben ja auch die Erwartung von außen, also die denken, dass das Außen immer super krass reagiert, wenn ich einen Fehler mache. Also sobald ich irgendwie eine Angriffsfläche biete, wird die jemand ausnutzen. Und dann werde ich natürlich, weil ich das Ausnutzen als negativ empfunden habe, mit negativen Gefühlen verbinde, auch alles tun, um das irgendwie zu vermeiden. Und das mache ich durch Perfektionismus. Alles muss perfekt sein. Und durch dieses Perfektsein gibt es dann diese Effekte. Ich erschöpfe total, weil ich mich immer total verausgabe und weil die Messlatte immer höher wird. Ja, also das, was ich irgendwann mal erreicht habe, ist immer dann das Minimum für das nächste erreichen. Ich muss immer höher, schneller, weiter. Oder wenn ich dann mal einen Fehler mache, und es ist ja unvermeidlich, Fehler zu machen, dann schlage ich mich damit wochenlang rum, kann nicht schlafen, wälze mich im Bett und weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, weil jetzt habe ich ja diesen ganz schlimmen Fehler gemacht und was denken denn jetzt alle anderen von mir? Und das ist ja auch wieder eine Fremdbestimmung, also die ich mir selbst auferlege. Das ist total paradox eigentlich. Ich habe eine Erwartung an mich selbst, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen. Warum? Weil ich sonst ganz schlimme negative Gefühle bekommen werde. Das habe ich mir irgendwann mal antrainiert oder es gab irgendwann mal in meinem Leben eine Situation, die das ausgelöst hat. Ich habe das irgendwie abgespeichert in meiner Festplatte im Gehirn. Und weil ich diese Erwartung an mich selbst habe, denke ich, andere haben diese Erwartung auch an mich. Und jetzt stellt euch vor, ich mache einen Fehler und denke, alle anderen sehen mich jetzt als Verlierer, als Versager, als Schwächling vielleicht, ja, dann fühle ich mich damit ja nicht gut und habe genau diese Gefühle, vor denen ich mich mit der Perfektion schützen wollte, sogar verursacht, was mich ja total fremdbestimmt. Ich lasse mich fremdbestimmen von den Gedanken anderer Menschen, die ich mir aber selbst ausdenke. Das ist doch krass, oder? Es gibt natürlich auch Verpflichtungen, Verantwortungen, die zu einer Fremdbestimmung führen. Also wenn man sich so anschaut, dass man irgendwann aus dem Jugendalter kommt man in so ein frühes Erwachsenentum, so in den ersten Beruf, Jobs oder nach dem Studium fängt man an zu arbeiten. Das ist ja dann oftmals erstmal nochmal ein ganz anderer Alltag, in den man da reinkommt, aber man kriegt dann meistens erstmal noch alles gut bewältigt. Wenn man eine Beziehung hat, eine Partnerschaft, dann wird es schon schwieriger, weil der Partner möchte ja auch Zeit mit einem verbringen oder hat vielleicht auch Bedürfnisse oder Hobbys, die er gemeinsam mit einem verbringen möchte, die dem anderen vielleicht gar nicht so gut gefallen. Also so eine gewisse Fremdbestimmung ist dann immer dabei, die sich aber ja in guten Beziehungen auch aufhebt. Also man kann daraus ja auch eine Bereicherung rausziehen, dass man sich geliebt fühlt, geborgen fühlt, seine Liebe geben kann. Also das ist alles noch in Ordnung. Wenn jetzt Kinder dazukommen, 1, 2, vielleicht 3 Kinder irgendwann da sind, dann wird diese Fremdbestimmung erstmal immer mehr. Also natürlich, die Kinder können sich ja erstmal nicht selbst versorgen und einer oder beide müssen sich dann darum viel kümmern. Gerade bei 2, 3 Kindern wird sie dann immer mehr. Und wenn ich jetzt noch irgendwo in einem Verein einen Job übernommen habe, Trainer, Trainerin bin oder irgendwie einen Vorsitz habe oder was weiß ich, dann habe ich ja da auch irgendwie eine Fremdbestimmung, dass ich zu vielen Terminen gehen muss. Die Kinder werden älter, die haben vielleicht Hobbys, ich muss sie dahin bringen, ich will die da unterstützen. Und dann passiert es so, so oft, dass wir in einer kompletten Fremdbestimmung uns wiederfinden. Und der Alltag sieht dann nur noch so aus, dass man irgendwie fremdbestimmt ist. Und dann haben wir stehen morgens auf, kümmern uns vielleicht um die Kinder, dann kümmern wir uns um uns selbst, gehen zur Arbeit, kommen nach der Arbeit, kümmern uns wieder um die Kinder, haben noch einen Partner, besorgen noch irgendwas, gehen einkaufen. Abends kümmern wir uns nochmal um die Kinder oder helfen denen beim Lernen oder wie auch immer und dann fallen wir auf die Couch oder ins Bett und schlafen und dann geht dieser Tag jeden Tag aufs Neue wieder so ab. Und ja, das ist halt dieses Hamsterrad, das ist dieser goldene Käfig, in dem ich dann bin. Ich habe mir meine vermeintlichen Träume und Ziele erfüllt. Ja, ich habe eine Familie, ich habe mir vielleicht ein Haus mit einem Kredit angeschafft, ich habe Kinder. Ja, und irgendwann sitze ich da und denke, ja, wozu das alles? Also irgendwie habe ich keine Freude. Ja, man steckt dann, und das trifft ja jetzt nicht nur auf Menschen mit einem Haus und Kindern zu, sondern das kann für alle zutreffen, man steckt dann oft in einer Fremdbestimmung, die man sich teilweise selbst auferlegt, weil man eben die völlig falschen Geschichten sich in seinem Kopf erzählt und weil es natürlich auch Fremdbestimmungen gibt durch Verantwortung, die man sich aufgelastet hat. Also zusammengefasst, unter dem Strich ist Fremdbestimmung immer ein Riesenthema und auch etwas, das ich mit meinen Klienten am Anfang bereits herausarbeite. Das ist eines der wichtigsten Themen für mich, um wieder in so eine Selbstbestimmung zu kommen. Und natürlich kann ich in wenn ich jetzt Kinder habe, kann ich nicht in eine vollständige Selbstbestimmung kommen. Und darum geht es aber auch nicht. Es geht darum, wieder für sich anfangen, auch zu sorgen. Und ich habe es echt schon erlebt, dass Menschen mit 2-3 Stunden die Woche, die sie aber nur für sich füllen und nur für sich mal wieder ihr leidenschaftliches Hobby von früher machen und oder mal wieder Menschen treffen, die sie selten getroffen haben. Einfach erstmal anfangen mit Zeiten, die nur für sich selbst da sind und verstanden haben, dass sie nicht rund um die Uhr alle Verantwortung tragen müssen und dass diese Erwartungshaltung, die sie ja von außen haben, also die Gedanken, die vermeintlich alle anderen über sie haben, nur das ist, was sie da rein projizieren. Das hat schon geholfen, dass es vielen sehr viel besser ging, also dass so eine Leichtigkeit wieder ein bisschen zurückgekehrt ist. Auch hier möchte ich natürlich immer sagen, das geht alles nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess und man muss da wirklich die Programme, die man auf seiner eigenen Festplatte abgespeichert hat, auch irgendwie erstmal wieder umtrainieren. Und deshalb auch hier mein Impuls abschließend. Frag dich mal, schreib sie vielleicht auf, mach dir Gedanken, wo bist du denn in Fremdbestimmung überall? Und guck dir mal, mach vielleicht mal so eine Waage, also so eine Tageswaage. Auf die eine Seite kommt, wo du selbstbestimmt bist und auf die andere Seite schreibst du, wo du fremdbestimmt bist. Und guck mal, wie gut sich diese Waage, wenn du mit der Übung fertig bist, für dich anfühlt. Kommst du damit gut klar? Ist das in Ordnung? Oder denkst du, wow, ich bin vielleicht fast nur fremdbestimmt und ich möchte eigentlich wieder mal ein bisschen selbstbestimmt leben? Also alleine das kann das Ganze sich bewusst zu machen und alles, was mal bewusst ist, fällt einem auch viel leichter zu verändern. Wobei ich echt sagen muss, die Veränderung ist super schwer. Es ist ein Prozess. Ja? Aber es ist ein Schritt da heraus. Wir hatten letzte Woche das Thema Funktionieren. Ich bin nur noch am Funktionieren. Und warum bin ich nur am Funktionieren? Also es hängt für mich total eng miteinander zusammen, weil ich oft fremdbestimmt bin, weil es ganz viele Tätigkeiten oder Verantwortung gibt, die ich einfach denke, tragen zu müssen und auch oft so eine Überzeugung habe, ich muss es alleine schaffen, weil alle anderen machen es ja auch alleine oder alle anderen kriegen es ja auch hin. Was oft gar nicht so stimmt, wenn man näher hinschaut. Lasst mich gerne auch hier an euren Gedanken teilhaben. Wo seid ihr fremdbestimmt? Wer von euch ist vielleicht auch rund um die Uhr fremdbestimmt? Wie geht ihr damit um? Und was haltet ihr allgemein von meinen Ausführungen zur Fremdbestimmung? Wie gesagt, ich freue mich wieder über jeden Einzelnen. Wenn euch der Podcast gefällt, bitte gebt mir eine Bewertung oder ein paar Sternchen ab. Das hilft mir, das hilft den anderen Menschen auch einzuschätzen, ob der Podcast hörenswert ist. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen Mai und einen tollen Muttertag, wenn der nicht schon vorbei ist, wenn der Podcast kommt. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Dein Nikolas.